Gary Anderson siegt in Sindelfingen und sichert sich somit nach 10 Jahren seinen 2. Titel auf der European Tour.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Ahoi, liebe Dartsportfreunde, heißt es in dieser Woche, doch bevor es zur Ahoi Arena nach Rotterdam und der Premier League geht, sprechen wir erst einmal ausführlich über den European Darts Grand Prix, denn es ist dort Gary Anderson, der sich nach einem vollen European Tour Wochenende zum Sieger küren kann. Und wenn ich sage wir, dann heißt das in dieser Woche bei Checkout, dem Sport1 Darts Podcast, dass ich hier nicht alleine sitze. Kevin ist immer noch im Urlaub, aber ich habe für entsprechende Vertretung gesorgt und das ist niemand Geringeres als Jan Toden. Hallo Jan.
Hallo Micha, freut mich dabei sein zu können.
Du kannst auf jeden Fall heute in dieser Woche wieder einiges über die Atmosphäre erzählen, denn du warst auch vor Ort da am Sonntag in Sindelfingen und die Hörer des Podcasts kennen dich natürlich schon als Gast in diesem Podcast oder mit deinen Einschüben in der Folge von vor 3 Wochen. Doch bevor wir jetzt einmal richtig reinstarten mit dem European Darts Grand Prix, bitte erzähl noch mal ganz kurz 2, 3 Sätze über dich und deinen Bezug zum Dartsport, dass auch wirklich alle abgeholt sind.
Ja, ich bin eigentlich seit vielen, vielen Jahren Darts interessiert. Das fing an, als wir auf die Geburt meiner ersten Tochter warteten, die am 4. Januar geboren ist. Und was macht man dann an dunklen Dezemberabenden? Man macht den Fernseher an und bleibt bei Darts hängen. Das Ganze wurde dann verstärkt eigentlich in der Corona-Zeit. Da habe ich auch angefangen, wie viele andere online Darts zu spielen, an Turnieren teilzunehmen, Darts-Apps zu testen. Und habe so auch damals dann Kevin kennengelernt, wo sich dann Kontakte draus ergeben haben, sodass wir zum Beispiel auch letztes Jahr zusammen im Ellipelli waren und genau uns immer wieder austauschen, auch außerhalb des Podcasts.
Ja, ganz kurze Anmerkung zu dem, was du gesagt hast, Darts-App testen. Dein Name hat mir nämlich schon seit ein paar Jahren was gesagt, das habe ich dir auch schon erzählt, als hier der Kontakt bezüglich Checkout entstanden ist, weil du warst nämlich einer der ersten Beta-Tester bei der MyDartCoach-App damals auf iOS, daher hat mir der Name Jan Toden schon immer was gesagt. So, jetzt aber würde ich sagen, geht's rein zum European Darts Grand Prix. Es ist absoluter Quatsch zu meinen, dass man mit einer Glaskugel in die Zukunft gucken könnte, aber mit dem Glaspalast können wir einen Blick in die vergangenen 3 Tage werfen und da beginnen wir mit niemand anderem als Gary Anderson, der dieses Turnier für sich entscheiden konnte. Es ist sein 2. Titel nach der German Darts Championship im Jahr 2014. Er musste lange warten, aber das lässt sich auch dadurch erklären, dass es erst sein 25. European Tour Turnier ist. Zum Vergleich, Michael van Gerwen hat fast 4-mal so viele, steht bei 99. Wie hast du Gary Anderson an diesem Wochenende auch vor Ort wahrgenommen?
Lass mich da noch einschieben. Ich glaube, MVG hat sogar 48 Titel, ne? Also praktisch doppelt so viele Titel auf der European Tour wie Gary Anderson Teilnahmen hat. Und Philipp Brzezinski hat bei der Siegerehrung noch gesagt, dass tatsächlich zwischen dem ersten Sieg, ich glaube, das war damals das 14. European Tour Turnier und jetzt ist es das 114. gewesen. Also es waren 100 Turniere dazwischen, zwischen diesen beiden Siegen. Wie habe ich ihn erlebt? Ich habe den Sonntag ja vor Ort besuchen können und muss sagen, er war jetzt nicht der, bei dem ich von Anfang an gedacht habe, dass er durchgeht. Er hat sich ja auch nach seinen Spielen immer so fast ein bisschen entschuldigt nach dem Motto, naja, jetzt hat der Gegner mich wieder weitergelassen. Aber er hat schon eine gewisse Bissigkeit gezeigt und man wusste auch, er ist für keinen, der da kommt, ein Gegner, der ohne Gegenwehr aufgibt. Also er war sicher in der Verlosung nicht der Wahrscheinlichste, aber auch nicht der Unwahrscheinlichste und er hat es am Ende super durchgezogen.
Super durchgezogen ist ein gutes Stichwort. Wir werfen mal einen Blick auf seinen Turnierweg, denn es ging los mit einem absoluten Wahnsinnsspiel. Am Samstag gewinnt er gegen Christian Perez, über den wir nachher auch nochmal sprechen müssen, mit 6:3 und da steht ein Average von 110,23 Punkten. Christian Perez, der sich auch gut verkauft hat, aber Gary Anderson auf jeden Fall schon mal mit einem Wahnsinnsstart. Es war generell eine Wahnsinnssession, in der das geschehen ist. Wir hatten 3 Averages von über 110 Punkten, so Gary Andersons Auftakt und dann besiegt er Gervin Price mit 6:4 und spielt wieder einmal über 100 Punkte, 102,52. Das war schon ein richtig guter Auftakt, wo man gemerkt hat, Gary Anderson kommt hier auch gut ins Turnier rein und ist auch motiviert, hier ordentlich für Schaden zu sorgen.
Das kann man so unterstreichen. Aber auch hier eigentlich spiegelt das auch wieder genau das gut wider, was wir vorhin schon angeteasert haben. Auch im Spiel gegen Perez gab es ja eine Situation, wo das Spiel oder Perez durchaus das Ganze hätte nochmal ausgleichen können. Aber er verzählt sich. Ich glaube, er hatte 71 Rest und fängt auf eine Triple 4 statt einer Triple 13 an und checkt dann auf Doppel 16, er hätte aber auf Tops gehen müssen und guckte dann verwundert. Und das hat Gary nachher im Interview auch gesagt, an dem Punkt hätte das Match nochmal kippen können. Aber gut, holpriger Auftakt, aber das, was er dann natürlich hinterhergeschoben hat, war schon stark.
Ja, definitiv. Weiter ging es für ihn mit einem Sieg über Josh Rock, 6-5 im Decider. Und da spielt Gary Anderson dann nur 89,52 Punkte. Das ist von daher interessant, weil es ist sein erster Average in dieser Saison von unter 90 Punkten. Und damit bleibt Gervin Price der einzige Spieler, der dieses Jahr noch nicht unter 90 Punkten gespielt hat. Es war richtig knapp, er musste mehrere Matchstarts überleben und ein Knackpunkt waren definitiv diese 122 Punkte zum 5-5. Ein super Timing, um im Turnier zu bleiben und das ist wieder dieser eine Punkt, den wir sehen, den wir kennen bei Spielern, die Turniere gewinnen. Es gibt diese eine Szene, wo du durch musst, was du überleben musst, im schlimmsten Fall auch die Matchstarts überleben musst, wo du dich dann selber vielleicht ein bisschen rausziehst, ein bisschen Glück brauchst, aber dann gewinnt man damit Turniere.
Ja, hat ja Martin im Prinzip beim letzten Turnier auch gezeigt, überlebte den Matchstart gegen Noppert. Und das sind diese Situationen hier tatsächlich. Rock war stark unterwegs, Rock war von der Körpersprache stark, hatte mehrere Matchstarts. Aber ich weiß auch, ich bin mit der Kamera dann vor zur Bühne gerannt, weil ich dachte, die 122, die holt sich Anderson jetzt und so hat das dann gemacht und dann den Decider an sich gezogen.
Genau. Dann im Halbfinale gegen Rob Cross ein 7-5-Sieg, spielt dort 93 Punkte, profitiert hinten raus ein wenig von ausgelassenen Doppeln von Cross, ansonsten hätte das Spiel auch in die andere Richtung gehen können und im Finale ist es dann ein 8-6-Sieg gegen Ross Smith. Nicht das hochklassigste Finale, was wir auf der European Tour gesehen haben, es war auch das erste European Tour Finale von Ross Smith, der das nicht so gut nutzen konnte wie Martin Schindler in der vergangenen Woche. Es war ausgeglichen bis zum 6-6 und dann kam Gary auf einmal und konnte den Zwölfer zum Break finden und macht es halt zum Match dann nochmal irgendwie ein bisschen unnötig spannend, muss auf Doppeldusel von Ross Smith vertrauen, um nicht in den Decider mit Anwurf Ross Smith zu gehen, aber er schafft es am Ende dieses Event ja zu gewinnen und kann sich da zum zweiten Mal als Sieger küren. Wie hast du die Emotionen von Gary Anderson auch nach diesem Sieg wahrgenommen?
Ja, er war, also er geht ja nicht so sehr aus sich heraus. Das hat in dieser Sonntagssession auch, war ein großer Unterschied zu den meisten anderen. Da war doch viel Gebrülle, ne? Er jubelt ja immer eher verhalten und winkt ja auch immer so ein bisschen fast entschuldigend ab nach dem Motto, ja gut, ich muss das jetzt zumachen. Aber man hat ihm angemerkt, auch im Interview danach, wie erleichtert er war, dass er auch gesagt hat, nee, genau, er hat lange Jahre nichts auf die European Tour gegeben, aber er merkt auf einmal hier, was an Stimmung los ist in diesen europäischen Hallen. Und ja, wie gut ihm das tut, jetzt mal wieder zu gewinnen. Und er möchte jetzt die Welle weiterreiten, ne? Nicht mehr nur die Floor-Turniere. Und er hat auch gesagt, und ich glaube, das gilt es im weiteren Verlauf des Jahres auch zu beachten, dass er gesagt hat, eigentlich ist die European Tour das beste Training für die Majors. Du hast hier Publikum, du hast Lärm und ja, du kannst unter Druck wirklich deine Form testen. Und ja, ich finde, er zeigt jetzt das, was er auf dem Floor die letzten Wochen und Monate eigentlich ja schon regelmäßig zeigt. Er steigt in der Rangliste und ich glaube, von Gary können wir dieses Jahr noch viel erwarten.
Publikum und Lärm war schon mal ein sehr gutes Stichwort. Wie hast du die Atmosphäre auch vor Ort in der Halle wahrgenommen? Also du hast auch noch jetzt den direkten Vergleich zu München natürlich. Sindelfingen ist eigentlich echt immer wieder ein schöner Spielort, muss man sagen, und hat meistens auch, so zeichnet sich das für mich auf der European Tour aus, ein relativ fachkundiges, interessiertes und arriviertes Publikum, welches dort vor Ort ist. Also nicht nur so eventmäßig. Wie hast du das wahrgenommen? Wie war die Stimmung am Sonntag vor Ort in der Halle?
Ich habe sie leiser wahrgenommen als im engen Zenit in München. Es ist ja einfach diese weite Leichtathletikhalle auch mit der Tatanbahn außenrum und den Tribünen. Ich finde, es ist aber eine sehr schöne Halle. Auch diese Tribünen lassen sich gut nutzen. Man hat eigentlich von überall aus der Halle gut Sicht. Und ich fand es also insgesamt ein bisschen leiser. Ich fand es aber sogar fast fairer, würde ich sagen. Weniger Rufe in die Finishes rein, in die Doppelreihen, wobei ich auf der Heimfahrt, als ich mir nochmal ein, zwei Spiele auch im Real Life angehört habe, gemerkt habe, dass diese Pfiffe tatsächlich, also zumindest gestern in der DAZN-Aufnahme, lauter rüberkamen, als man sie vor der Bühne wahrgenommen hat. Also ich fand, da hat gestern gar nichts gestört. Das war in München wesentlich mehr, würde ich behaupten. Aber sehr faires Publikum. Gut, mag natürlich sein, dass wir unter den letzten Vieren auch dann keinen Deutschen mehr dabei hatten, dass das ein Unterschied war. Aber auch in Gagas Matches war es wirklich fair, fand ich. Es gab eine Situation, vielleicht so ein bisschen bei Hatter, als der rausgegangen ist gegen Ross Smith. Da war ganz klar, Hatter ist Publikumsliebling. Den wollten sie gerne weiter haben. Da ist Ross Smith hier und da leicht gestört worden, aber wirklich nicht schlimm. Und was man auch wirklich immer wieder betonen muss, ist, dass insbesondere vor den Spielen mit deutscher Beteiligung Philipp Brzezinski bei jeder Ansage ja auch sagt, bitte Leute, seid ein faires Publikum, unterstützt unsere Leute, pfeift die anderen nicht aus. Und ich finde, da schafft die PDC Europe wirklich ein tolles Klima. Und ja, das Publikum ist fachkundig, sind auch, ich meine, das war jetzt zum 10. Mal dort in der Halle. Und wenn man so Leute gefragt hat, dann haben die durchaus gesagt, ja, ich komme schon zum 8. Mal und jetzt habe ich meine Kinder mit dabei. Ne? Also hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Gutes Publikum, tolle Halle.
Dann noch einmal abschließend zu Gary Anderson, um das zu konkludieren. Du hast es schon gesagt, dass Gary das auch angeführt hat, es sei das beste Training auch für die Major-Turniere. Gary Anderson jetzt auch fix für die European Championship qualifiziert und auch durch seinen Sieg beim Grand Slam mit dabei. Das sind, glaube ich, auch nochmal zwei ganz wichtige Sachen. Und was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist es, glaube ich, einfach wichtig für ihn gewesen, auch für das Selbstvertrauen jetzt eben nicht nur auf dem Floor zu gewinnen, behind closed doors, sondern eben auch vorm Publikum. Und wir haben die Leistung teilweise angesprochen, dieses Spiel unter 90, wichtig eben auch, um mal mit schlechten Leistungen zu gewinnen, weil schlechte Leistungen gab es von ihm in dieser Saison noch nicht so viele. Und wenn du dann trotzdem mit deinen schlechten Leistungen gewinnst, ist das natürlich für das Selbstvertrauen wirklich gut. Werfen wir einen Blick auf die deutschen Spieler, die mit dabei waren, und da gehen wir am besten chronologisch durch. Beginnen wir mit Nico Springer, der verliert mit 1:6 gegen Scott Williams. Ja, 84 im Schnitt, nur 1 von 6 auf die Doppel, da war so ein bisschen der Wurm drinne, und das haben wir insbesondere auf der European Tour von einem Nico Springer auch schon deutlich besser gesehen.
Ja, ich meine, dass er ja letztes Jahr einmal Scott Williams geschlagen hat, ne? Glaube ich, auch auf der European Tour. Das hat Scott Williams danach im Interview auch irgendwie angemerkt, meinte, das saß, also er war da gewarnt, dass da jetzt nicht ein 0815 Spieler aus Deutschland kommt. Aber ja, man hatte so das Gefühl, Nico kommt da gar nicht rein, und er hat ja sein eines Leg auch relativ spät erst geholt. Da war letzten Endes der Drops schon gelutscht, ne? Und Scott Williams sah nie so aus, als könnte er hier als Verlierer von der Platte gehen. Also ich sag mal, da kannst du natürlich, Scott Williams hat ja auch im weiteren Verlauf des Turniers gezeigt, dass er eine ganz gute Phase hatte, wie jetzt nicht immer nach der WM, ist sicher für einen Host Nation Qualifier nicht die glücklichste Auslosung gewesen.
Ja. Ebenso war die Auslosung nicht die allerbeste oder allerglücklichste für einen Host-Nation-Spieler, für Franz Rötsch, der gegen Raymond van Barneveld dran musste, verliert hier mit 2:6. Hier stehen jetzt zwar nur Averages von Anfang 90, aber das Spiel war deutlich enger, besser und auch spannender, als die Averages aussagen. Wir hatten in den ersten 4 Legs Checks von 116, 148, 136 und 121 und am Ende noch die 128 zum Match, also ein wahres High-Finish-Festival. Ärgerlich natürlich auch aus der Sicht von Franz, weil bei den 148 und 136 von Barney stand er jeweils auf 81 und 40 Rest. dann hätte es mit ein bisschen mehr Spielglück auch 4-0 stehen können. Und wer weiß, wie das Spiel dann ausgegangen wäre. Wir kennen das immer wieder, wenn Raymond von Barneveld nicht in die Spiele reinkommt, dass er dann noch nicht der allergrößte Kämpfer ist. Aber insgesamt bleibt für mich dabei hängen, dass es von Franz ein deutlich besserer Auftritt war als neulich gegen Wattimena in München und auch deutlich eher das, was ich auch schon in München erwartet hätte, weil seine Floorform ist ja wirklich sehr gut aktuell.
Ja, also ich finde tatsächlich, genau, das sagst du das Richtige, von der Performance war das deutlich besser als neulich und ich denke, da kann man auch drauf aufbauen. Du kannst mit so einer ansprechenden Leistung gegen Barney verlieren, das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, Barney möchte auch am nächsten Tag seinen Geburtstag in der Halle vor Publikum feiern, war da noch ein bisschen on fire und eine gute Leistung. Schade, dass er nicht eine Runde weitergehen konnte, aber da hat er sich deutlich besser verkauft als zuletzt.
Gefolgt war das Ganze von dem Europinto-Debüt von Arno Merck, der kein besonders einfaches Los gezogen hatte. Das muss man natürlich auch sagen, durfte gegen Luke Littler ran. Ist eigentlich was, wo du es komplett frei laufen lassen kannst, kannst du dann genießen und mitnehmen. Ja, es war ein bisschen ärgerlich für ihn, muss man sagen. Am Ende steht hier ein 0-6 Average von Mitte, Ende 60. Da wird Arno sich deutlich mehr erhofft und auch von sich selber erwartet haben. Und ich sag mir, wir kennen Arno auch vor TV-Kameras aus der Super League, der wirklich einen ganz, ganz anderen Fall spielen kann. Man muss aber trotzdem auch sagen, in Anführungsstrichen, wenn wir mal so auf die letzten Wochen schauen, ist so eine Leistung und so ein Ergebnis fast ein normales Debüt für jemanden, der das erste Mal auf der European-Tour-Bühne steht. Was mir noch aufgefallen ist in diesem Spiel von Luke Littler, der nicht so viel Gegenwehr hatte, dass er trotzdem es immer wieder schafft, nach seinen beiden High-Finishes, 146 und 148 Punkten, jeweils mit einer perfekten Aufnahme, mit einem Maximum reinzustarten. Also er ist dann so da, dass er nicht denkt, ich habe das ausgecheckt und jetzt kriege ich hier eine zittrige Hand oder kann ein bisschen runterfahren, sondern es kommt immer noch das Maximum hinter dem High-Finish hinterher.
Ja, das ist schon beeindruckend, ne? Trotzdem hat er ja, glaube ich, in dem Match relativ viele Darts auf Doppel eigentlich sogar auch gebraucht, aber genau, es gibt immer diese Situation High-Finish und dann nochmal nachlegen und da bist du natürlich als vielleicht auch ja nervöser Debütant das ist natürlich nicht das, was du brauchst, dass der gleich wieder so reinkommt. Ja, ich glaube, das war unglücklich. Beim nächsten Mal wird es besser laufen und kannst du glücklicher erwischen.
Wer es nicht viel glücklicher hätte erwischen können vom Niveau her, ist Martin Schindler. Er gewinnt sein Auftaktspiel mit 6-2 gegen Gian van Veen, spielt hier 108,82 Punkte, 6 von 10 Darts auf die Doppel. Da muss man sagen, als frisch gebackener European Tour Champion kannst du es dir auch schwerer machen, wenn du wieder zurückkommst auf die European Tour. Das war wirklich Wahnsinn. Und als er dann auch gegen Rob Cross in der nächsten Runde mit 5-6 rausgeht, spielt er immer noch 106 Punkte. Schade, dass er sich nicht weiter belohnen konnte und einen der Matchstarts nutzen konnte. Er war eigentlich der bessere Spieler, aber an sich muss man sagen, jetzt hier so ein Wochenendschnitt von 107,5 um den Dreh. Also das war schon stark von Martin. Hut ab, das kriegt nicht jeder so hin, nachdem er gerade den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert hat.
Ja, also wir hatten uns ja vor dem Turnier auch schon ausgetauscht, so ein bisschen darüber, wie einfach ist es vielleicht, die Welle zu reiten, wie weit kann sie jetzt nochmal gehen. Und eigentlich hat er es perfekt gemacht. Ne? Du kriegst einen wirklich undankbaren Gegner gegen Gian van Veen, kannst du locker rausgehen in der ersten Runde. Das macht er bravourös. Ja, und gegen Cross hat ihm das Glück gefehlt, was er die Woche vorher gegen Noppert hatte. So ist es. Die Spiele gehen mal in die Richtung, gehen mal in die andere Richtung. Ist vielleicht für die weitere Entwicklung gar nicht verkehrt, ja, dass es jetzt nicht ein Selbstläufer auf einmal ist, sondern dass man hier zeigen kann, okay, ich liefere jetzt solche Schnitte ab. Und gut, wenn ich mit 106 im Average verliere, dann ist es einfach unglücklich gelaufen und ein Matchstart kann man mal verpassen. Ist ja im weiteren Turnierverlauf auch anderen passiert. Also ich glaube, dass wir da von Martin wirklich in dieser European-Saison und auch, ich glaube, bei den Majors jetzt wirklich mal was erwarten können, dass es da einfach stückweise weitergeht, so wie er das die letzten Jahre einfach schon macht. Er hat gezeigt, dass das nicht ein One-Hit-Wonder war und er wird das, ich glaube, er wird ähnliche Leistungen bei den nächsten Turnieren auch wieder bestätigen.
Die letzte Paarung am Freitagabend beinhaltete sogar gleich zwei Deutsche. Das war die Partie zwischen Gabriel Clemens und René Eidams. Gabriel Clemens siegt hier mit 6:1. René Eidams auch nicht ganz das abrufen können, was er von sich selber erwartet hat. Am Ende ist es Gaga, der hier klar durchgeht. Für Gaga geht's weiter oder ging es weiter gegen Ricardo und da steht hier ein 6:2 am Samstag. Gaga 94 Punkte im Schnitt, Ricardo gerade so die 80 und das war schon, das Spiel hatte mir ein bisschen auch Sorge gemacht. Also Ricardo mit Problemen im Scoring und auf die Doppel beim Stand von 5:0 war Ricardo, glaube ich, noch im Average bei Anfang Mitte 70. Also das war keine besonders gute Partie. Wie ordnest du das ein?
Ja, also da, genau, er ist, glaube ich, von den Arrivierten der jetzt wirklich nicht das hat abrufen können, was man sich erhofft hat. Klar ist Gaga ein undankbarer Gegner, aber wie du sagst, die Statistik, Average und auch Doppelschwäche, ich glaube 2 von 12 waren es nachher, das kennt man von ihm so nicht. Er hat es bisher bei den anderen European Tour Turnieren ordentlich gemacht dieses Jahr. Von daher muss man, glaube ich, abwarten, wohin hier die Entwicklung geht in den nächsten Turnieren. Das kann wieder deutlich besser werden. Wobei er ja auch ein paar Mal dieses Jahr schon mit, ich sag mal, jetzt nicht den ganz Top-Averages immer wieder gut durchgekommen ist, weil es Timing gestimmt hat. Und das hat ihn halt jetzt hier verlassen. Und genau aus so einem Rückstand. Und ich fand dann auch die Körpersprache jetzt nicht schlimm, aber auch nicht, es war nicht mehr die Überzeugung irgendwann, ich biege das Ding noch um. Und ja, vielleicht stimmt ein positiv, wie die anderen European Tour Turniere dieses Jahr gelaufen sind und auch, dass es ja auf dem Floor immer zumindest, kommt auch immer ein bisschen was. Und also da können wir gespannt sein, wie es dann in Österreich weitergeht. Das ist dann eine gute Möglichkeit, sich zu rehabilitieren.
Für Gabriel Clemens ging es wie folgt weiter. Er hat mit 6:3 gegen Dave Chisnell gewonnen und dabei das beste Spiel an diesem Wochenende aus seiner Sicht abgeliefert. 101,43 Punkte, 6 von 10 Darts auf die Doppel. Das war stark und der Beginn war halt auch schon richtig gut. Erstes Leg direkt mit der 180 rein und mit der 153 wieder raus. Und man muss sagen, es hätte auch noch deutlicher sein können. Also das Spiel hätte er noch eher noch schneller zumachen können. Das war vielleicht seine beste Partie, die man in diesem Jahr von ihm auf der European Tour gesehen hat.
Ja, vielleicht sogar seit längerem, ne? Also bis zu diesem 5-0 hat er, glaube ich, 3 High Finishes gespielt. Es war der Wahnsinn. Der Average war nach den ersten Legs über 115, meine ich. Und Chizzy lag auch bei 110. Trotzdem war der quasi chancenlos und schüttelte immer nur den Kopf, wenn Gaga da wieder irgendeine hohe Zahl rausgenommen hat. Ich fand auch die Körpersprache in dem Spiel wirklich super. Also man hat gesehen, dass er möchte. Ich empfinde ihn manchmal doch so als ein bisschen lethargisch und so nach dem Motto, mal sehen, was hier kommt. Aber das war toll. Er hat auch die Halle toll mitgenommen. Und hat auch hinten raus, als Chizzy dann noch ein bisschen dran kam und sich seine 3 Legs geholt hat, hat er eigentlich ja nie einen Zweifel dran gelassen nach dem Motto, komm, ich bring das Ding nach Hause. Also das war eine tolle Leistung und da hat die Halle auch wirklich gekocht. Also das war toll. Ich saß ganz in der Nähe von Lisa und die wurde noch mal ein bisschen nervös und brüllte dann auch immer Aufmunterungen rein. Aber genau, er hat das von oben, er hat das souverän gemacht.
Das Turnier zu Ende war für ihn dann im Viertelfinale. Dort unterliegt der Michael van Gerven mit 3:6. Es wäre beinahe das 5. deutsche Halbfinale in Folge gewesen. In dem Spiel hatte Michael van Gerven einfach das bessere Timing. Und damit meine ich nicht nur am Ende diese 124 Punkte zum Match, sondern da war das einfach, ja, das Timing einfach auf seiner Seite. Insgesamt muss man da einen Haken hintermachen und sagen, ein gutes Turnier von Gaga und es war aus seiner Sicht auch ein ganz wichtiger Run, weil somit muss er jetzt für European Tour Event Nummer 7 und 8 nicht in die Quali, was in der letzten Woche ja noch fraglich war und wo es sogar eher danach aussah, dass er in die Quali hätte kommen müssen. Nun konnte er sich da aber rausziehen und hat das wirklich stark gemacht, also für ihn ganz wichtig. Und jetzt nur einmal rein interessenhalber, Michael Smith muss für European Tour Event Nummer 7 und 8 dann übrigens in am Freitag schon ran, ist nicht mehr gesetzt. Und da ist es fraglich, ob er das neben der Premier League auf sich nehmen wird. Noch eine kleine Info wiederum dazu. Er hat sich so ein bisschen jetzt über die terminliche Schwelle geschleppt, denn wenn man wirklich tief in den Kalender reingeht, dann sieht man, dass die Premier League Playoffs am 23.05., das ist ein Donnerstag, in London sind und European Tour Event Nummer 7 findet dann am 24.05. in Rosmalen am Freitag statt, wo er dann in die erste Runde müsste. De facto ist es quasi aber ab European Tour Event Nummer 8 für ihn nicht mehr ganz so wichtig wie bisher, weil eben die Premier League wegfällt. Aber trotzdem, ja, bleibt fraglich, ob er dann in Rosmalen oder auch bei European Tour Event Nummer 8 das auf sich nimmt und bereits am Freitag in das Turnier einsteigen wird. Aber ich würde sagen, das ist dann doch die perfekte Gelegenheit, um gleich die Überleitung zu den weiteren Namen von diesem Wochenende zu machen, bevor du noch einen Punkt hast, denn du hast hier gerade wild in die Kamera gestikuliert.
Ich wollte sagen, also das ist ja nicht nur der Punkt ist gut, finde ich, den du gerade gebracht hast mit Michael Smith. Auch Luke Humphries hat ja nach dem Turnier gesagt, dass er jetzt eine Pause braucht, dass er jetzt noch die Premier League spielen wird, dass er nicht nach Österreich fährt, dass der Kalender so wahnsinnig voll war, dass er jetzt eine Pause braucht, dass er seine Familie sehen muss. Michael Smith ist auch ein Familienmensch und ich glaube, dem wird es eben ähnlich gehen. Und ich glaube, dass der ein oder andere Spieler sich jetzt mal von den Premier League-Spielern rausnehmen wird. Luke Littler konnte sich ja teilweise rausnehmen, weil er anfangs nicht überall qualifiziert war. Aber für die Jungs, die alles spielen, ist das wirklich viel. Und wenn du dann freitags ran musst, eventuell, und es geht bis zum Sonntag, dann bist du wirklich nur unterwegs.
Humphries hat übrigens im gleichen Zuge dann auch noch gesagt, dass er ab jetzt seinen Walk-on-Song ändern möchte, ab der Premier League in Leeds. Das ist am 9. Mai der Fall. Das ist ja sein Heimspiel quasi oder sein Herzensheimspiel. Und dann hat er auch gesagt, dass es jetzt das letzte Mal auf der European Tour war mit Cake by the Ocean als Walk-on-Song.
Wissen wir denn schon, was als neues Lied kommt?
Nein, das wissen wir noch nicht. Hat er noch nicht verraten. Das wird die Überraschung in Leeds beim Premier League-Abend.
Ich kann so viel verraten. Meine Familie wird glücklich sein. Cake by the Ocean hat uns zu Hause immer arg strapaziert, aber gut.
Ich glaube, es gibt, also ich persönlich fand es nicht so schlimm, muss ich mal sagen, aber es gibt viele Leute und zum Beispiel auch Kevin Schulte, der dem wirklich nicht ganz so viel abgewinnen kann, um es mal milde zu formulieren. Jetzt aber zu den weiteren Namen von diesem Wochenende und da ist der erste, der bei mir auf der Liste steht, Ross Smith. Muss man sagen, ein Finale gespielt, das war stark, sein erstes European Tour Finale und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er jetzt ja langsam dieses Spielglück auf seiner Seite hat, was er über die letzten Monate nicht hatte. Also er war einer der unglücklichsten Spieler, der auch mit guten Leistungen immer wieder die entscheidenden Momente ja verpasst hat oder wo der Gegner die nutzen konnte. Ich erinnere mich an dieses Wahnsinnsspiel gegen Dirk van Dijvenbode im Ellipelli und das nur symbolisch für ganz viele Spiele. Jetzt hatte er das mal so ein bisschen auf seiner Seite und hat hier einen guten Run gestartet. Und besonders stark fand ich von ihm das letzte Leg gegen Michael van Gerwen im Halbfinale. Das war einfach ein richtig schönes Pushen von beiden, also aus neutraler Sicht, wie sie beide die 180 werfen, da nochmal Stimmung erzeugen. Das hat richtig Bock gemacht.
Ja, ich habe mir dieses Match auch, da habe ich mir so ein Ausrufezeichen dran gemacht. Ich fand, das war das coolste Match, was ich da live gesehen habe. Und ja, ich fand es einfach wirklich gut und die beiden Jungs gehen ja auch immer ordentlich mit, wenn sie gut checken, wenn sie gut scoren. Und da ging es hin und her. Und ich finde bei Ross Smith eine Sache eigentlich noch, da hat mir gefallen dieses Wochenende. Er wird ja oft mit diesem Image der 180-Hitter, das wird ihm so angehängt. So viele 180er hat er gar nicht geworfen, aber er hat sich auch oft gut gestellt, er hat smart gespielt und er hat gecheckt. Also es war nicht nur das Scoring, auch hier gegen MVG, gut, spielt er glaube ich knapp an die 198 ran, aber es war eben nicht nur 180 um 180, sondern auch auf Spielverläufe reagieren und dieses Match hat natürlich alles gehabt. Diese skurrile Situation, in der Michael van Gerwen sich bei 80 Rest, wo er die Vorentscheidung machen kann, beim Stand von 5-5 sich überwirft, weil er Tops-Top spielen will, aber Single 20, Triple 20 spielt, dann dachte man, okay, der Mann ist gebrochen, er holt sich aber dann mit einer 125 das Rebreak. Es geht in den Decider, MVG hat Matchstarts, Ross Smith holt sich das Ding. Und ich glaube, dass dieses Turnier und dieser Turnierverlauf bei Ross Smith auch einiges lostreten kann. Und dass hier, du sagtest, er hat ein paar Mal Pech, das Pendel vielleicht die nächsten Monate wieder zu seinen Gunsten ausschlagen kann.
Kommen wir zu Michael van Gerwen, du hast es angesprochen, die 80 Punkte, die er da überwirft, das ist eine Situation, die kennt man natürlich, aber eben nicht von Michael van Gerwen, weil einem Michael van Gerwen passiert so etwas unfassbar selten und danach kam es ja nochmal, dass er sich mit der Doppel 13, was glaube ich auch nochmal überworfen hat, sowas kommt schon nochmal vor, dass der Dart in ein benachbartes Doppelfeld rutscht, aber ich sag mal, dann diese Situation, die Triple 20 zu treffen, Irren ist menschlich, sowas passiert, aber man muss sagen, es ist eben bei Michael van Gerwen, lässt einen das so aufhorchen, weil er es eben so selten einbaut. Also es kommt wirklich so unfassbar selten vor, weil er es immer so konzentriert eigentlich spielt. Naja, aber kommt vor, muss man nicht zu hoch hängen. Ein weiterer Mann, der mir an diesem Wochenende aufgefallen ist, ist Damon Hatter. Viertelfinale erreicht, geht dort mit 5-6 gegen den eben besprochenen Ross Smith raus. Aber in erster Linie steht hier natürlich das Spiel gegen Mickey Menzel in der zweiten Runde. 117,48 Punkte im Average. Er stand bis kurz vor Ende ja auf dem Kurs eines European Tour Rekordes aller Zeiten und die 117,48 ist seine persönliche Bestmarke in seiner Karriere. Also das war Wahnsinn. Da hatte er den Feuerkranz nicht nur auf dem Kopf, sondern ihn auch noch ans Board gebracht.
Ja, ich glaube, die European Tour ist so ein bisschen sein Event geworden. Ne? Er kostet das aus mit diesen Walk-Ons, die er da individuell jedes Mal neu bringt. Das Publikum liebt es. Manch anderer findet es auch etwas peinlich. Aber ihm hilft das und er ist ja nicht umsonst, ich glaube, mittlerweile auf Platz 4 im Ranking unter den Top-Leuten. Also er bringt da seit 2 Jahren, würde ich sagen, konstante Leistung. Hat ein gutes Turnier gespielt, geht im Decider dann raus gegen Ross Smith, sonst wäre es sogar ein Halbfinale gewesen. Und ich glaube, er hat auch ordentlich Selbstbewusstsein getankt. Denn genau, es war ein ordentliches Turnier. Diese 117, Wahnsinn. Und man sieht richtig, wie viel Spaß ihm das macht auf dieser European Tour mit diesem Publikum. Genau, also der wird, glaube ich, weiter auf dem Niveau abliefern. Viertelfinale, Halbfinale kannst du bei ihm, glaube ich, fast immer buchen. Ob er mal ganz durchgeht demnächst, müssen wir sehen. Vielleicht, wenn einige der Absagen der Premier League-Spieler jetzt kommen. Dann könnte er so ein Kandidat sein.
Damon Hatter ist aktuell sogar die Nummer 3 in der Pro Tour Order of Merit, also wirklich ganz weit oben. Ein weiterer Name, der mir an diesem Wochenende wieder einmal aufgefallen ist, ist Gervin Price. Wie bereits erwähnt, der einzige Spieler, der in dieser Saison noch nicht unter 90 Punkten gespielt hat, spielt gegen Brandon Dolan 110,12 Punkte in dieser Wahnsinns-Session und geht dann gegen den späteren Sieger, gegen Gary Anderson, raus. Es war eigentlich wieder mal ein richtig guter Auftritt von Gervin Price, aber am Ende, ja, die Resultate sind nicht da.
Es sind wieder, also bei ihm steht und fällt es mit den Doppeln und ich glaube, bei der Niederlage hat er auch wieder nur 30%, 33%, ich glaube, der Gegner 66%. Man spürt richtig diese Verunsicherung auf die Doppel bei ihm, was er früher so souverän rausgenommen hat. Also ich meine, wenn der auf Tops stand, dann wusstest du, da passiert nicht mehr viel oder er holt spätestens mit der 10 und da ist er verunsichert. Er hat das in Interviews ja auch immer schon wieder gesagt, wenn meine Doppel zurückkommen, dann läuft das wieder. Ich glaube, dass auch ihm die Premier League, wo er letzten Endes ja auch so ein bisschen unbefriedigend hinterher hängt und keine tollen Läufer hat, auch eher schadet. Dann ist er viel unterwegs, auch er ist Familienmensch. Ich glaube, da kann so eine Frustsituation schon aufkommen. Ich meine, er performt ja immer noch gut. Also wie du sagst, das ist vom Average. Man kann ihm kann da nicht irgendwie auf ihn zeigen, aber die Siege bleiben so ein bisschen aus im Moment. Und Er muss irgendwas machen, dass er diese Doppel wieder findet. Vielleicht macht es demnächst schon wieder Klick, ne? Aber das ist das, woran es bei ihm hängt, weil das Scoring zwischendrin ist immer wieder gut.
Bei wem die Siege aktuell nicht ausbleiben, das ist Richie Attaus. Spielt hier in der ersten Runde gegen James Wade schon wieder 103,15 Punkte, ist schon wieder im Achtelfinale. Also das war richtig, richtig stark von Richie Attaus, muss man sagen. Also ich glaube, Peter Maffay muss sein Lied umdichten und es heißt nicht mehr und es war Sommer, sondern und es war Frühling und zwar der zweite Frühling in der Karriere von Richie Attaus.
Ja, es ist ja fast ein bisschen Hohn gewesen, dass er, als er dann ausscheidet, auch er hatte Matchstarts, die er nicht genutzt hat, dass er Matchstarts auf Madhouse hatte und die verpasst hat. Da war der Spitzname dann vielleicht nicht ganz treffend. Ich hatte ihn für dieses Frühjahr nicht auf dem Programm und er wirkt nicht so, als ob er damit aufhören möchte, weiter zu siegen. Der hat Freude dran, gewonnen und steigt stetig im Ranking. Das ist ja durchaus wichtig für ihn in seiner Position. Und er ist eigentlich immer der niedrigst postierte oder positionierte Spieler, der dann im Moment noch im letzten Tag irgendwie mit drin ist, ne, und sammelt da einfach die Euros, die vielleicht zum Beispiel leider aus deutscher Sicht Florian Hempel im Moment nicht sammeln kann.
Ein weiterer Name, der mir sehr aufgefallen ist, Christian Perez, der erste Asiate, der ein Spiel auf der European Tour gewinnen konnte und verkauft sich dann auch in seiner zweiten Partie gegen Gary Anderson wirklich gut, aber gegen 110 Punkte machst du natürlich wenig, auch wenn es diese Situation in der Anfangsphase gab, wo das Spiel hätte kippen können, ob es dann am Ende gereicht hätte für die ganze Distanz ist natürlich eine andere Frage, aber da hat er sich gut verkauft.
Ja, definitiv. Ich finde, starke Leistung. Er braucht natürlich diese Ergebnisse auch. Dadurch, da er letztes Jahr ja kaum gespielt hat, wird es ja wirklich schwer, die Tourcard zu halten. Ich hätte mich da auch gern mit ihm unterhalten. Leider war er dann eben schon raus, dass ich am Sonntag nicht mehr mit ihm sprechen konnte. Das hätte mich schon interessiert, wie er das angehen möchte. Naja gut, lass ihn nochmal mit der Auslosung Glück haben und dann ein, zwei tiefere Runs haben. Vielleicht geht dann doch was. Auf der Pro Tour hat er ja zuletzt auch gut gespielt. Also, dass der Mann es kann und vielleicht auch für den asiatischen Markt gar nicht so schlecht ist, das ist, glaube ich, klar. Ich meinte so ein bisschen rausgehört zu haben, dass er für die PDC oder PDC Europe das man ihn da leider ein bisschen langweilig findet und jetzt nicht unbedingt nach Asien geschaut hat, sondern gesagt hat, nee, zum Glück ist hier der spannendere Spieler weitergekommen oder der wichtigere mit Ando. Aber die Tendenz ist richtig, das hätte er im ersten Tourcard-Jahr gebraucht. Ich glaube, dann wäre er nach 2 Jahren ganz sicher drin, ne, und würde nicht rausgehen.
Kommen wir zu zwei Sorgenkindern von diesem Wochenende und zwar sind das Callum Ritz und Peter Wright. Callum Ritz verliert in der ersten Partie des Wochenendes mit 1:6 gegen Jeffrey Sparidans, spielt 80,02 Punkte im Schnitt und die letzten 7 Spiele, die er verloren hat, waren von den Ergebnissen 2-mal ein 0:6, 3-mal ein 1:6, 1-mal 2:6 und 1-mal 4:6. Also wirklich die Spiele, die er verliert, dann quasi auch kampfeslos. Da mache ich mir echt ein bisschen Sorgen, ähnlich wie auch bei Peter Wright. Schon wieder eine Auftaktniederlage und ja, ich meine, wir sprechen von einem zweimaligen Weltmeister. Die Diskussion über Premier League und so weiter muss man jetzt nicht anstoßen. Aber de facto gegen einen Mickey Menzel, der 87 Punkte im Schnitt spielt, muss er gewinnen. Also, ja, da ist momentan wirklich komplett der Wurm drin.
Ja, und das macht es ja auch wieder nicht besser, indem er, ich glaube, im ersten Leg schon wieder seine Darts wechselt und also man fragt sich so langsam, was soll das? Ja, hat er immer so gemacht und Aber er geht, also selbst wenn du dir gegen einen Mickey Menzel ein Spiel anschaust und Snakebite führt, bist du dir bis zum Ende nicht sicher, ob er das durchzieht. Ne? Und dann sind wieder hanebüchene Fehlwürfe mit dabei. Also ich finde auch Sorgenkind, ich habe ihn mir hier auch als Sorgenkind aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wo jetzt auf einmal die Motivation oder die positiven Ergebnisse herkommen sollen. Genau, Premier League machen wir nicht auf, aber auch da hilft es sicher nicht, wenn du eben jede Woche quasi Kanonenfutter bist. Das nagt an dir. Und er fliegt jetzt demnächst aus den Top 8 raus und dann geht es auch ganz schnell weiter runter. Die Jungs hinter ihm, Hetter etc., die haben alle gepunktet oder Geld gesammelt für die Rangliste. Also da muss er auch aufpassen, dass es nicht ganz schnell nach unten geht. Und bei Callan Ritz gab es ja wohl danach noch, glaube ich, auch so einen mysteriösen Tweet, wo er, der sich so ein bisschen anhörte nach dem Motto, das macht irgendwie alles keinen Sinn mehr. Er hatte so eine Phase ja schon mal gehabt, da ist, also irgendwie musste er, glaube ich, seine Psyche in den Griff kriegen, weil dass das ein fantastischer Spieler sein kann, wissen wir, aber im Moment läuft da nicht viel Gutes zusammen. Ne? Ich hatte mir noch zwei weitere Sorgenkinder aufgeschrieben, wenn ich die vielleicht hier anbringen kann. Das wäre einmal für mich José de Sousa, wo ich einfach der Trend is not his friend. Da kann man sagen, ist vielleicht gar kein Sorgenkind mehr, sondern wir beobachten seit ein, zwei Jahren, dass es da stetig nach unten geht. Und was ich noch wirklich enttäuschend fand, war die Leistung von Joe Cullen gegen Engström, der da, glaube ich, 1-6 rausgeht und ein 80er Average spielt. Kann mal passieren, gebrauchter Tag. Ich meine, Joe Cullen performt sonst zwischendrin immer wieder. Aber bei de Sousa sehe ich auch, wie bei Wright, einfach diesen stetigen Abfall. Und wüsste auch nicht, was da wirklich Hoffnung macht, dass er nochmal der Spieler wird, der er vor 2-3 Jahren war.
Noch als kleine Anmerkung zu Peter Wright. Es sind genau 1.000 Pfund, die ihn noch in den Top 8 der Welt halten. Also steht da 1.000 Pfund vor Dimitri Vandenberg. Dahinter drückt ein Damon Hatter. Also von daher, ja, da ist nicht mehr viel, was ihn in den Top 8 hält. Ich würde sagen, um dieses European Tour Wochenende zu beschließen, habe ich noch einen einzigen Spieler hier auf meiner Liste, bevor es dann gleich zur Premier League geht. Und zwar ist das Stephen Burton. Und Stephen Burton kriegt an diesem Wochenende den goldenen Holzlöffel. Das habe ich vor ein paar Tagen bei Twitter gesehen und fand ich lustig, will ich jetzt aber hier bei Checkout gerne etablieren und kurz nennen. Und zwar ist der goldene Holzlöffel für den Verlierer unter den Verlierern. Also, Ross Smith verliert im Finale gegen Gary Anderson, Van Gerven verliert gegen Smith, Clemens verliert gegen Van Gerven, zuvor verliert Chizzy gegen Clemens, Keen Berry verliert gegen Chisnell und ganz am Anfang hat Stephen Burton gegen Keen Berry verloren und daher kriegt er den goldenen Holzlöffel der Verlierer unter den Verlierern an diesem Wochenende. Wir kommen zur Premier League Woche 12 und schauen nach Rotterdam. Da ist es Nathan Aspinall, der den Abend gewinnt, wie im letzten Jahr auch, und macht die Tabelle noch enger als vorher und somit auch die Premier League noch spannender, oder?
Ja, also er hat sich da auf Platz 3 jetzt reingespielt. Ich habe gerade kurz gezuckt, ich empfinde die Premier League eigentlich im Moment gar nicht mehr als so spannend, aber es geht natürlich zwischen wahrscheinlich Aspinall, Van Gerven und Michael Smith um diese 2 von 3 Plätzen, ne, die noch frei sind. Letzten Endes, wenn es ganz blöd läuft, könnte man, na, die Lukes werden nicht mehr unten reinrutschen. Aber also Nathan Aspinall hat das Playoff-Rennen auf jeden Fall spannend gemacht. Weniger spannend ist natürlich, dass einfach Price, Cross und Wright raus sind.
Das würde ich so noch nicht unterstreichen. Also Price, Cross und Wright weiterhin ohne Tagessieg. Und ich würde mal aber so viel sagen, nur Price und Cross haben von den dreien noch eine kleine Chance, in die Playoffs zu kommen. Aber auch nur, wenn sie den nächsten Abend gewinnen. Aber wenn ein Gervin Price den nächsten Abend gewinnt, steht er bei 17 Punkten.
Ja, da hast du natürlich recht. Und wenn man auf den Spielplan guckt, dann hat natürlich Michael van Gerven, ich möchte mal sagen, freilos mit Peter Wright. Und Price spielt gegen Littler und Cross gegen Smith. Also die spielen just gegen diese Spieler, die sie noch überholen wollen. Trotzdem fehlt mir so ein bisschen der Glaube. Aber klar, mit einem Sieg ist theoretisch alles möglich. Und wenn wir jetzt das vorhin Gesagte an uns daran erinnern und Michael Smith ist vielleicht auch schon so ein bisschen platter, dann würde da ja einiges eventuell, wenn noch, für Gervin Price sprechen. Ich meine, Rob Cross hat auch gut abgeliefert, aber wenn der auf 16 Punkte käme nach dem Tag, dann fehlt ihm immer noch viel auf MVG, der möglicherweise punktet. Also eigentlich braucht er dann, man wird 23, 24 Punkte brauchen, um sicher drin zu sein, vielleicht 25. Also wahrscheinlich wissen wir nach Liverpool mehr, würde ich sagen.
In Rotterdam noch ganz kurz, war es für Van Gerven natürlich, glaube ich, schon eine harte Niederlage, weil gerade auf heimischem Boden mit keiner guten Leistung, das nervt ihn immer besonders, da will er abliefern. Peter Wright, wir haben es eben schon kurz angesprochen, aber jetzt auch nochmal hier zur Premier League, katastrophal unterwegs gewesen, 77,48, der fünftniedrigste Premier League Average jemals. Im Spiel gegen Nathan Aspinall, kleiner Funfact, der niedrigste Premier League Average aller Zeiten kommt von Nathan Aspinall aus dem letzten Jahr. Und dann Peter Wright, nach 3 Legs war er sogar noch bei unter 60 im Average. Das musst du dir mal überlegen für die Premier League. Ich habe hier noch eine interessante Statistik. 21,6% seiner Versuche auf die Triple 20 oder Triple 19 sind in ein anderes Segment gegangen. Also das ist wirklich Wahnsinn. Da sprechen wir von mehr als einem Fünftel der Versuche auf die Triple 20 oder Triple 19, die nicht irgendwie in Single 20, Single 19 landen, sondern im anderen Segment daneben. Das ist bodenlos.
Ja, das ist tatsächlich eine Quote, die ich jetzt so nicht kannte, die aber sehr, sehr hoch ist. Ich meine, genau, gefühlt kennt man das Snakebite auf die 20 und man kennt diese Ausreißer in die 5 vor allem, aber da hat das ja dann wirklich nochmal schlechter erwischt. Bei der 19 hätte ich es jetzt so gar nicht wahrgenommen, aber ja, dann weißt du eben, warum dein Average nicht kommt, ne? Die Dinger fehlen dir. Andererseits, vielleicht gibst du ja mit dem Beispiel Aspinall, der da letztes Jahr die Probleme hatte, ja auch mit seinem Wurf, vielleicht ist das ja auch wieder ein positives Beispiel, an dem man sehen kann, so wie Aspinall jetzt unterwegs ist, vielleicht brauchst du bei Peter Wright dann auch wieder nur kleine Dinge und in einem Jahr sprechen wir ganz anders über ihn, aber da muss demnächst irgendwas passieren.
Du hast es eben schon einmal kurz angesprochen, der nächste Spieltag in Liverpool, wir haben die Paarung Luke Littler gegen Gervin Price, Luke Humphreys gegen Nathan Aspinall, Peter Wright gegen Michael van Gerven und Michael Smith gegen Rob Cross. Jetzt ganz ad hoc, wer gewinnt diesen Spieltag?
Ich würde mit Aspinall gehen.
Mit Aspinall, okay. Ich ziehe eine der zwei Optionen zum Predikten, damit die Premier League noch weiter spannend bleibt, auch für dich. Und das wäre dann Rob Cross. Ich sehe das Draw eigentlich gar nicht so schlecht. Auftakt gegen Michael Smith, der zwar viele Punkte hat, wo ich mich aber irgendwie die ganze Zeit schon frage, wie er sich so gut in der Premier League hält. Peter Wright, Van Gerven, beide so ein bisschen angeknackst. Also ich sage, da ist für Rob Cross was drinne. Aber das Schöne ist, die Checkout-Hörer werden es morgen bereits sehen, wie der Abend dann ausgeht. Machen wir den Schwenk weiter und kommen jetzt zur Women's Series. Dazu muss ich sagen, da gehen wir jetzt ein bisschen schneller und ein bisschen flacher rüber, weil das werden wir am Freitag etwas mehr behandeln. Und da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Am Ende werden die Turniere 5 bis 8 gewonnen von Noah Lynn van Leuven, zweimal Bo Greaves und Mikuru Suzuki. Bo Greaves übernimmt damit die Führung in der Women's Series Order of Merit und ja, damit muss man fast sagen, ist alles wieder im Lot.
Ja, ich hatte mir auch so ein bisschen als Motto drüber geschrieben, die Big Five dominieren alles, weil das schon jetzt mal wirklich wieder eine Dominanz der 4 bekannten Spielerinnen, Greaves, Suzuki, Sherrock und Ashton waren, die alle quasi immer die Finals und Halbfinals unter sich aufgeteilt haben, plus eben Noah Lynn van Leuven als neue Spielerin, die da oben mitmischt. Und Bo Greaves scheint auch wieder so ein bisschen nach dem, also man will es ja nicht Schwächephase nennen, aber nachdem sie ja im letzten Jahr wirklich alles abgeräumt hatte, jetzt mal ein paar Turniere nicht gewonnen hat, hat sie hier schon deutlich dominiert. Sie hat am Sonntag, das war, glaube ich, das dritte von den 4 Turnieren, hat sie komplett ohne Leckverlust durchgespielt. Und da ist es auch diese Damen, also wir haben gerade von Peter Wrights Leistung auf der in der Premier League gesprochen, die hauen sich da manchmal die 90er Averages, auch insbesondere in den Finals, um die Ohren. Ne? Also da kommt schon gerade bei diesen Spielerinnen ein wahnsinniges Niveau und Ist fast schade, dass man aus der Women's Series Order of Merit nicht noch mehr Qualifikantinnen für Majors oder sonst was zieht, weil ich glaube, mittlerweile könnte man da auch 3 oder 4 Spielerinnen mal ins eine oder andere Turnier noch mit dazu nehmen. Also das Niveau wirkt gut, aber die Arrivierten schlagen zurück.
Ja, du hast recht, es war Women's Series Event Nummer 7. Dort schafft sie, das Turnier zu gewinnen, ohne ein Leck abzugeben. Man muss sagen, in den 31 von ihr gewonnenen Lecks gab es 4 Lecks, in denen ihre Gegnerinnen Darts auf Doppel hatten, sie aber nicht nutzen konnten. Das gab es vorher noch nie. Ein Turniersieg ohne Leckverlust. Das Beste bislang war vorher von Fallon, die bei Event Nummer 11 in 2021 nur 3 Lecks abgegeben hatte. Aber das von Bo Greaves wirklich eine Masterclass.
Und und sie hatte ja da auch nicht nur Laufkundschaft. Sie nimmt Lisa Ashton raus, spielt dabei ein 100er Average und hat im Finale Fallon Sherrock, die sie auch 5-0 besiegt. Also es war jetzt nicht, es kann ja doch auf der Women's Tour mal sein, dass man da vielleicht durch Losglück jemanden hat, der nicht ganz so hoch kommt im Average, aber das war wirklich gegen starke Gegnerinnen.
Wir kommen zum Themenblock Sonstiges, und zwar gab es auch ein paar Turniere bei der JDC. Da nur einmal kurz zur Kenntnisnahme: bei der JDC Foundation Tour Nummer 13 war es der Schotte Mitchell Laurie, ein 13 Jahre alter Spieler, der das Event gewinnen konnte, bis zum Finale übrigens auch kein Leck abgegeben hat und im Achtelfinale einen Schnitt von 107,36 Punkten spielen konnte. Ist einer der ganz talentierten Spieler dort, ist glaube ich auch bei Target in dem Elite One Player Program. Also da immer mal wieder nur zur Kenntnisnahme, wenn es auch bei den Jüngsten in der Dart-Szene mal so richtig kracht. Wir hatten, wenn wir den Globus drehen, übrigens auch noch die Asian Tour Events 7 bis 9. Da war es Alexis Teulo, der das Event Nummer 7 mit 5-4 gegen Haruki Muramatsu für sich entscheiden konnte. Bei Event Nummer 8 war es Rusei Asemoto, der mit 5-3 gegen Tomoya Goto gewinnen konnte. Und bei Event Nummer 9 war es ebenfalls Rusei Asemoto, der mit 5-1 gegen Alexis Teulo gewinnen konnte. Das Ganze gespielt, die Hörer aus der letzten Woche wissen es, im Casino Resort in Manila. Also Kevin hat das beste Mal wieder verpasst. Aber Kevin ist ein gutes Stichwort, denn ein kleiner Ausblick schon mal zur Freitagsfolge, denn da ist Kevin wieder mit am Start. Die Freitagsfolge ist aber nur eine uneigentliche Freitagsfolge, weil wie immer könnt ihr für 3,57 € inklusive Mehrwertsteuer die Folge bereits am Mittwoch oder Donnerstag ganz flexibel hören. In diesem Falle, in dieser Woche am Mittwoch ein bisschen später im Laufe des Tages, nicht morgens ganz früh, weil Kevin und ich die eben noch aufnehmen müssen, am Mittwoch, wenn er straight aus seinem Urlaub braun gebrannt wieder zurückkommt. Ansonsten als Ausblick haben wir morgen für die Leute, die den Podcast regulär am Mittwoch hören, die Host Nation Qualifier in Österreich für die Austrian Darts Open, die dann am Freitag starten werden. Draw ist auch morgen am Donnerstag. Aus deutscher Sicht haben wir mit dabei Ricardo Pietrezco als Nummer 14 der Setzliste und Martin Schindler und Gabriel Clemens in der ersten Runde. Und neben den 4 Host Nation Qualifiern, die noch ermittelt werden, haben wir leider keinen weiteren Österreicher dabei, ohne Menso, ohne Roby dieses Turnier. Wie traurig stimmt dich das?
Ja, ich hatte es ja in meiner kurzen Nachberichterstattung dazu München auch geschrieben. Das ist halt leider die Downside dieses neuen Systems, ne? dass die Tourcard-Spieler nicht in den Host Nation Qualifier können und da fehlt schon was. Also Darts in Österreich ohne Mensur, ohne Rodriguez, also da nimmt man sich was. Und ich finde, da muss die PDC Europe drüber nachdenken. Genauso wird das bei den osteuropäischen Turnieren sein, dass man da irgendwie eine Möglichkeit findet, eben, ich weiß es nicht, 2 Spieler pro Land mit reinzunehmen über irgendein Kontingent, weil da geht ja wahnsinnig viel verloren und ist ja auch schade. Also es ist auch ein traditioneller Dartsort mittlerweile und dem Publikum diese Heimmatadoren vorzuenthalten, ist das ist einfach schade und ist keine gute Entwicklung.
Ich muss dazu eine Sache ganz kurz sagen. Also natürlich aus meiner jetzt direkten egoistischen Sichtweise finde ich das System gut mit den vier Host Nation Spielern, wenn ich jetzt auch mal an unsere Spieler mit Marvin, Patrick und so weiter denke. Das ist natürlich klar. Aber eigentlich als Darts-Fan würde ich es mir fast wünschen, oder wenn ich jetzt auch mal in Richtung einer Überarbeitung des Systems denke, fände ich es gut, wenn zum Beispiel die Spieler, die sich nicht qualifizieren konnten, mit der Tourkarte auch im Host Nation Qualifier teilnehmen dürften. Also das ist quasi, dass die nicht fix dabei sind, einfach eingeladen, aber dass zum Beispiel Menzo und Roby jetzt noch in dem Host Nation Qualifier am Donnerstag mitspielen könnten und dann hätten sie die Möglichkeit nochmal, sich dafür zu qualifizieren als austragende Nation. Vielleicht wäre sowas ja was, wie man in der Zukunft das regeln könnte, aber das wäre mal wieder Stoff für eine Folge, wo man über alles Mögliche sinniert.
Aber ich finde, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Das wäre ja so ein bisschen wie dieser Last-Chance-Qualifier vom Ellipelli. Und dann lässt du eben auch den Spielern wie aus eurem Team MyDartCoach jetzt auf Deutschland gemünzt die Chance, sich zu qualifizieren. Und man müsste vielleicht dann sagen, die zwei Top-Gerankten, die es nicht geschafft haben, dürfen damit rein, damit dann zwei weitere Plätze an andere Spieler noch gehen können. Wie gesagt, ich hatte das auch nach München kurz zitiert. Dan Dawson meinte, also der war da ganz empört, meinte, das ist doch Schwachsinn, dass man die Tourcard-Spieler da so rausnimmt. Dann sagte er noch, ja, die Engländer jammern dann alle rum nach dem Motto, warum dürfen die Deutschen all diese Turniere spielen? Aber er sagte, dieses Publikum, diese vollen Hallen zahlen Geld an, also davon profitieren alle Spieler. Und also genau, man stelle sich nur vor, also eventuell hast du dann nach der ersten Runde eben in Österreich keinen österreichischen Spieler mehr dabei und das kann ja nicht im Sinne der PDC Europe sein. Also ich bin auch nicht ganz, ich finde, das neue System hat durchaus seine guten Seiten, aber ich glaube, hier wäre eine Nachjustierung eigentlich mit deinem Vorschlag aus meiner Sicht optimal.
Damit wollen wir es beschließen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Jan, für die Zeit, die du dir genommen hast, dass wir hier diesen Podcast gemeinsam begehen konnten. Mir hat es großen Spaß gemacht. Es waren gute Einblicke auch von vor Ort. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und für alle Hörer da draußen dann bis Freitag oder die Tage vor Freitag auf Patreon gemeinsam wieder mit Kevin Schulte. Danke dir, Jan, und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja, danke auch meinerseits. Ciao.